Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Software-Architektur-Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Roos und ich freue mich heute ganz besonders mit Gernot über das C4-Model in Kombination mit ARC 42 zu sprechen. Hallo Gernot.
Hallo Patrick, sehr schön, dass wir reden können. Nein, es geht nicht um den Plastiksprengstoff C4, sondern um das Software-Architektur-Dokumentations-Notationsmodell, wo ich mich sehr freue, dass wir da mal einen Überblick, so einen Schnelldurchgang machen können. Lass uns doch, Patrick, vielleicht zuallererst mal fragen, warum wir überhaupt visualisieren. Also warum nicht der Code alleine reicht, um Softwaresysteme zu verstehen.
Genau, weil eben Simon Brown sagt ja, oder hat da, das ist sein berühmtes Zitat, dass eben der Code nicht alleine die Softwarearchitektur oder das Softwaresystem dokumentiert, sondern es gibt dort noch ganz viele weitere Dinge und dahinter steckt auch das Wieso oder warum wir visualisieren. Aus meiner Erfahrung helfen eben Visualisierung, also der Softwarearchitektur-Visualisierung, ein gemeinsames Verständnis über das Softwaresystem zu erlangen und das für verschiedene Stakeholder. Das heißt nicht nur Softwareentwickler, sondern eben auch Fachpersonen oder vielleicht sogar aus dem Management.
Ja, Management, Lenkungskreis, ne, Leute, die Audits auf die Software machen. Also da ist die Liste der Stakeholder ja manchmal sehr breit. Und insbesondere meine Meinung ist auch, dass wir keine Gründe für Entscheidungen in Source Code finden. Und manchmal sind halt diese Begründungen gerade die wesentlichen Dinge, die Menschen wissen müssen. Und Gründe kann ich immer sehr gut an, nein, nicht immer, aber oftmals sehr gut an Diagrammen, so an Bildern erklären. Na, dann wäre halt die Frage, warum es eine neue Notation geben muss, wo wir doch sowas wie UML oder SysML haben. Mein Eindruck ist, dass UML zwar sehr bekannt ist, weil es auch in Ausbildungs-, ja, Hochschulen, ja, Berufsschulen und so weiter intensiv gelehrt wird. Der Einsatz von UML in meiner Beobachtung aber tendenziell quer über die Branche zurückgeht. Die Gründe dafür, die kann man nur spekulieren. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass das dahinterliegende Metamodell halt extrem gründlich, aber auch sehr groß ist. Das heißt, wenn man das genau machen will, dann hat man schon eine ordentlich hohe Einstiegshürde.
Das sehe ich auch so. Und ganz ehrlich, Gernot, ich gebe es zu, ich bin ein UML-Muffel. Und zwar, die Story dahinter ist, ich habe ja eine Informatiklehre gemacht in der Schweiz, ja, bevor ich studiert habe. Das war quasi mein Einstieg in die Informatik, in die Anwendungsentwicklung. Und der damalige Softwarearchitekt, die Rolle gab es dort schon, hat mich damals, ja, ist jetzt etwas negativ formuliert, aber fast gezwungen, gesagt, hey Patrick, bevor du codierst, erstelle ein Klassendiagramm. Und damals gab es den Enterprise Architect schon und das heißt, ich musste zuerst das Klassendiagramm erstellen, bevor ich dann wirklich codieren durfte.
Ja, ich finde das ja didaktisch okay, dass wir das alle mal gemacht haben. Ich würde heute in sehr komplizierten Situationen, also wo wir sehr komplizierte Dinge machen, schon auch immer noch visuell beginnen. Aber ich glaube, ich würde direkt mit einer Kombi aus Statik und Dynamik beginnen. Und ich würde mich auch ungerne durch diese Klassendiagramme gängeln lassen, weil wir entwickeln Go, wir entwickeln Python, wir entwickeln JavaScript. Und das ist halt dann alles irgendwie fremd, wenn ich nicht wirklich diese objektorientierte Sicht in meinem Code habe, aber dann Bilder habe, die genau dafür gemacht sind. Na, da bin ich genau bei dir. Ich nenne mich, ich würde nicht Muffel sagen, aber das wäre gerade auf der Klassenebene nicht meine erste Wahl. Also würde ich halt auch eher nicht machen. Ja, aber wir wollen ja eigentlich heute eher über den Einsatz eines C4 reden und nur kurz abgrenzen, warum es denn vielleicht dem Erfinder, diesem Simon Brown, eben die UML nicht passend genug war. Und ich glaube, Simon ist ein sehr, sehr bekannter Softwarearchitekt, Architekturtrainer und hat ein paar Bücher zum Thema Architektur, Kommunikation für Entwickler, aus der Entwickler- oder Entwicklerinnen-Sicht geschrieben. Ich glaube, der wollte etwas Einfacheres machen, dass man einfacher nutzen kann. Ja, na, dann sind wir eigentlich schon direkt beim des Themas, worum es heute gehen soll. Also C4 als ein Modell, eben nicht Plastiksprengstoff, sondern ein Modell, um Software-Systeme zu visualisieren. Dieser Simon Brown, der gibt halt Workshops zum Thema Dokumentation, die sehr, sehr, sehr beliebt sind. Ja, ich durfte den kurz kennenlernen, ist auch ein total netter Mensch. Ich bin jetzt so ein ganz klein bisschen stolz oder belustigt darüber, dass C4 ja Namensbestandteil von ARC 42 ist. Ja, so AR, C4, 2. Das war so nicht geplant und ich glaube auch Simon Brown hat das nicht so geplant. Aber das drückt schon aus, die beiden ARC 42 und C4 passen super gut zusammen. Vielleicht erklärst du uns mal kurz, wofür dieses C4 überhaupt steht, ne, bevor wir dann auf diese einzelnen Teile davon mal zu sprechen kommen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz mein Bezug zu Simon Brown. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Ich bin da sehr oft auf YouTube unterwegs, schaue mir Architektur-Talks an und dort habe ich Simon Brown oder seine Talks mir angeschaut und ich habe gesehen, er hat eben, wie du gesagt hast, sehr viele verschiedene Architektur-Workshops gemacht und dort, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er jeweils als Eintrittsaufgabe den Leuten gesagt, hey, zeichnet die Software-Architektur von eurem System auf. Und was dort rauskam, waren nicht UML-Diagramme, sondern es kamen eigentlich Kästchen und Linien, er sagt das Boxes und Lines kamen da jeweils zum Vorschein. Und das heißt, die Leute wollen einfach ihr Whiteboard und starten mit Kästchen und Linien. Er hat dann gesagt, oder in seinem Talk sagt er eben, ein gemeinsames Set von Abstraktionen ist wichtiger als eine gemeinsame Notation. Und hier kommt eben C4 zum Einsatz, wo eben C4 steht für Context, Containers, Components und Code. Bestehend aus diesen Boxes und Lines, wo eben C4 quasi eine schlanke grafische Technik ist zur hierarchischen Visualisieren der Softwarearchitektur von einem IT-System.
Ja, und dieses C4, ne, halt für diese vier Arten von Diagrammen oder für diese vier Abstraktionen steht, ne, die wir in der Software definitiv alle brauchen. Ja, das führt mich dann jetzt direkt zum ersten C, nämlich Kontext oder in der C4-Speak, das System Context Diagram. Damit holt mich Simon und sein Modell aber sowas von ab, weil ich in so Architektur gerne einsteige mit einer Vogelperspektive, also mit einem Überblick, wie ist unser System, an dem wir arbeiten, in die Umwelt verortet. Was habe ich für externe Beziehungen, externe Schnittstellen, was habe ich für Akteure, die mein System nutzen oder denen ich, ne, vielleicht Informationen gebe. Simon hängt das halt ganz oben auf. Für den ist das der wichtigste, der zentrale Einstieg überhaupt. Und da sind sich, also wir haben das im Vorgespräch auch gesagt, du bist da auch mit mir einig, das ist ein Must-Have für jede Architekturvisualisierung. Insbesondere, weil das ist wirklich was ich allen Stakeholdern geben kann, die sich für das System interessieren. Also alle verstehen sofort dieses Kontextdiagramm. In C4 ist das, wie alles in C4, ein einfaches Boxes-and-Line-Diagramm, wo das System, um das es geht, in der Regel mittig zentriert so da steht und umgeben ist dann von den Nachbarsystemen. Ja, wenn es viele sind, dann sind es vielleicht die Kategorien von Nachbarsystemen, aber das ist halt der Klassiker, wo es ja, wenn man ganz genau guckt, in der UML gar nicht so eine richtige Entsprechung für gibt, also wo praktischen Projekte dann manchmal Package oder auch Component Diagrams missbrauchen. In der SysML, da gibt's da was für, aber das ist schon im C4 so ein ganz, ganz schöner Einstieg, super einfach, total pragmatisch zu benutzen. Auf der Basis kann ich schon hergehen und so Ende-zu-Ende-Use-Cases diskutieren. Ich kann ganz schön Risiken identifizieren. Also im Grunde habe ich alleine damit mit dem ersten C schon für so eine Architektur und ein Entwicklungsteam und Stakeholder was Gutes getan.
Exakt. Und das ist eben ja auch das Schöne am Kontextdiagramm. Es ist sehr breit von der Zielgruppe her. Das heißt, ich kann technische und auch nicht technische Personen sehr einfach abholen und das innerhalb und auch außerhalb des Entwicklungsteams und kann so auch vielleicht außenstehenden Personen Risiken aufzeigen. Also ich kann mit dem Kontextdiagramm auf einer High-Level-Sicht schon entsprechende Risiken aufzeigen und besprechen.
Ja, das ist wirklich nützliche Sache. Und hier ist der Bezug zu ARC 42 ganz simpel, weil es in ARC 42 eine Sektion gibt, die Kontextabgrenzung heißt. Und da wäre genau dieses System Context Diagram zu platzieren. Ich denke, wir lassen jetzt hier mal, weil es wirklich um C4 geht, die ARC42-Differenzierung technischer und fachlicher, also Business Technical Context, irgendwie außen vor. Das könnte ich in C4 beides abbilden, wenn ich das möchte, aber die Details überspringen wir mal. Simon schlägt jetzt vor, dass wir reinzoomen, also dass wir den Detailgrad vergrößern, also den Abstraktionslevel verringern. Und dann landen wir im Container-Diagramm.
Und Container, ich denke, ja, ist ein Begriff, der mehrdeutig sein kann. Und im C4 ist eben Container oder mein Container nicht ein Docker-Container, so wie wir es kennen, sondern eine separat deploybare Einheit. Ein Beispiel könnte eine Single-Page-Application sein, eine Spring Boot-App, Mobile-App oder auch eine Datenbank, die man als Container sieht. Und dieses Container-Diagramm zeigt eben eine technische High-Level-Sicht auf ein Software-System.
Das ist eine wichtige Bemerkung, die du da gemacht hast, nämlich dass Container für Simon was anderes bedeutet, als wir Container aus dem Cloud-Kontext kennen. Ich befürchte, das liegt auch ein bisschen daran, dass es C4 schon länger gibt, als es die Cloud gibt. Ja, und dass die Cloud sich einfach, die Cloud und die Docker-Menschen sich irgendwie diesen Begriff geklaut haben, der halt für Simon ein bisschen was anderes bedeutet. Was ich interessant finde, ist, dass da ja Infrastrukturaspekte mit reinkommen. Ja, du hast halt gesagt, so Single-Page-App und Mobile-App, das könnten halt so Container sein. Und interessant ist, dass auch da wieder sehr viele Stakeholder noch verstehen, worum es geht. Weil oft auf die fachlichen Stakeholder wissen, dass es die Mobile-App gibt und dass es die Web-Application gibt. Und die wissen auch, dass vielleicht Daten in der Datenbank liegen. Also das sind tatsächlich Begriffe, die sie verstehen, also wo sie sich wiederfinden, wo sie noch mitdiskutieren und mitreden können.
Das finde ich eben schön, oder? Ich denke, die Zielgruppe schon primär sind technische Personen innerhalb und außerhalb des Entwicklungsteams. Ich kann hier vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Und zwar haben wir bei einem Kunden so ein Architekturboard über die verschiedenen Entwicklungsteams. Und da haben wir mal so einen Workshop gemacht, wo die Teams sich gegenseitig eigentlich die Softwarearchitektur des Systems erklärt haben. Natürlich ausgehend vom Kontextdiagramm, aber eben dann war die reingezoomt in das Container-Diagramm und so sehr einfach, eben auf einem technischen High-Level gegenseitig eigentlich die Strukturierung des Software-Systems erklärt haben. Und das versteht auch jeder, der quasi ein wenig technisch versiert ist.
Und damit haben wir ja im Grunde schon zwei Cs, die sehr, sehr breit verwendbar sind, also einen hohen Nutzwert besitzen, weil ich will ja über... Also wenn ich visualisiere oder dokumentiere, will ich das ja tun, um mit Leuten zu kommunizieren, um Feedback einzusammeln und natürlich auch um Entscheidungen zu konservieren. Aber das ist schon eine geschickte Sache. Die Syntax ist genau wie der Kästchen und Pfeile, wie das schon im Kontext war. Also da verwendet Simon halt eine sehr uniforme Notation. Also eigentlich sind bei ihm alles Kästchen. Er hat Datenbanktonnen, die aber auch jeder Mensch versteht, also wo man wirklich nur sehr wenig Symbole kennenlernen muss, um da direkt mit loszulegen. Bei den Containern ist es wirklich eine Überlegung, wie ich die jetzt in ARC42 verorte. Also eine Option ist ganz klar, das ist Building Block, Ebene 1. Eine andere Option ist, ich könnte das aber genauso als Deployment-Sicht, also ARC42 Teil 7 sehen. Müssten wir uns im Team darauf verständigen, wie wir das machen wollen?
Absolut, ja, absolut.
Na, das bringt uns dann ja auch schon zum nächsten C, zum dritten, den Components. Also ganz intuitiv, eine Component ist halt ein Stück Software, das ich programmieren muss. Und für Simon ist es was ich kriege, wenn ich in einen Container reinzoome. Also wir gehen jetzt eine Abstraktionsebene tiefer, also ein Detaillevel höher, zoomen in einen Container, wir zoomen in die Mobile-App. Und dann sehen wir, aus was für Softwarebestandteilen die Mobile-App besteht. Und wir zoomen in die Single-Page-App und sehen, woraus die Single-Page-App besteht. Oh, Es gibt fachliche Teile, ne, irgend so ein Business-Dings, das ist in beiden enthalten. Das bedeutet, in dem Component-Diagramm sehe ich sowohl den einen wie den anderen Container aus der Ebene darüber, ne, Container-Diagramm, und die teilen sich jetzt sozusagen ein paar Komponenten. Ne, das heißt, ich habe da ein paar überkreuzende, eventuell ein paar überkreuzende Linien drin. Das ist jetzt wahrscheinlich für das Medium-Podcast ein bisschen verwirrend. Wen die Visualisierung interessiert, der muss sowieso auf die Beispielbilder von Simon gucken. Aber Component zoomt in Container rein. Ne, und wenn die Situation ganz einfach ist, dann ist das, ne, aus einem Container werden halt N Components und es gibt auch nur einen Container. In der Praxis ist es ganz oft so, dass ich mehrere Container habe, die sich halt so ein paar Softwarekomponenten teilen. Das klingt vielleicht verworrener, als es in der Praxis dann ist. Also in der Praxis habe ich keine 100 kreuzenden Linien, aber im Component-Diagramm, C4-Component-Diagramm, begegnen uns jetzt wirklich Bestandteile, die wir in Source-Code umsetzen.
Exakt. Also das ist schon die Strukturierung im Source-Code, oder?
Genau, das ist Strukturierung Source-Code. Da ist ganz eindeutig die Zielgruppe jetzt wirklich, das sind die Techies. Ne? Das ist das Entwicklungsteam, ne, die wir damit adressieren. Ja, und da haben wir uns im Vorgespräch auch so überlegt, ja, das ist schon Bausteinsicht auf jeden Fall. Aber auch das könnten wir so teilweise als Deployment-Sicht bezeichnen. Ja, wahrscheinlich ist es einfacher, ich packe es halt komplett in die Bausteinsicht. Ja, Bausteinsicht vielleicht Ebene 2. Meine Empfehlung ist, probiert das einfach im Projekt mal aus, ne, wie ihr die Welt seht, und insbesondere wird es davon abhängen, wie kompliziert euer Deployment ist, also wie viele, ne, diese C4-Container ihr eigentlich haben werdet.
Genau. Und was eben hier auch interessant ist, jetzt sind wir schon beim dritten C, oder Gernot? Und ich denke, je tiefer runter, dass wir gehen, desto schneller veralten die Diagramme, oder? Und desto häufiger sind sie Änderungen schlussendlich unterworfen.
Das ist so eine Matter of Life, ne? Details veralten immer schneller als Abstraktion.
Genau, genau. Und daher sollte man auch hier prüfen, oder, ob es wirklich sinnvoll ist, dieses Component-Diagramm oder, ich weiß auch nicht, für alle Aspekte ein Component-Diagramm zu machen, eben hinsichtlich dieser Veränderung oder Änderungen der Software-Architektur und so auch zur Veraltung oder nicht mehr sinnvollen Component-Diagramm oder nicht mehr passenden Component-Diagramm auf der Software-Architektur.
Ich kann mir ja gut vorstellen, dass wir ein Component-Diagramm benutzen, um sowas wie eine DDD Bounded Context, also eine Context-Map zu visualisieren. Ja, weil ich auch die Bounded-Kontexte oftmals ja als einzelne Software-Elemente, sei es als Microservice oder sonst irgendwie, ne, Software-Elemente umsetze. Ja, und diese Ebene, glaube ich, ist dann schon stabil über längere Zeit. Wenn ich da wiederum noch weiter reinzoome, also so ein Component-Diagramm Level 2 hätte, da bin ich dann auch der Meinung, dass man wirklich überlegen muss, will ich das haben, weil sich das bestimmt öfter ändert.
Ja, das ist guter Link, ja. Sehr cool.
Ich greife jetzt mal deinen Gesprächsfaden auf, ja, stabil und ändern und veraltet. Simon schlägt ja noch ein viertes C vor, wo wir beide gesagt haben, eigentlich wollen wir das beide gar nicht vorstellen, ne, das Code Diagram, also die Low-Level-Struktur. Und Vorsicht, das ist ja sofort veraltet. Ne, also ich kenne diesen Spruch, ne, so ein Klassendiagramm ist schneller veraltet, als du es drucken kannst. Und so ein Code-Diagramm, ja, können wir benutzen, wenn wir uns am Schreibtisch oder im Miro-Board gegenüber sitzen und sind gerade mitten in der Entwicklung und wollen halt diskutieren, wie wollen wir es machen. Ich würde sowas nur in echt seltenen Fällen aufheben wollen oder in die Doku packen wollen, sondern das ist halt so eine Gesprächsnotiz.
Exakt. Und heute kann man eben auch zum Beispiel aus IntelliJ eine solche Sicht sehr, sehr einfach generieren, wenn der Bedarf da ist. Also das muss man irgendwie manuell visualisieren.
Da können ja, glaube ich, mittlerweile viele IDEs auf der Low-Level-Ebene halt eine Übersicht visualisieren. Ich würde halt auf dieser Ebene, das ist bestimmt Geschmackssache, auf dieser Low-Level-Ebene auch gerne über Abläufe reden. Gar nicht so sehr über statische Zusammenhänge, sondern eher mit dir klären, ja, wie macht das System das denn genau? Was passiert erstens, zweitens, drittens? Ja, und dann sind wir schon in der Dynamik. Also dann verlassen wir ja ganz schnell die statische Sicht und sind in der Dynamik. Und die ist dann wiederum in C4 erstmal per Default gar nicht so enthalten. Ja, weil Simon sich darauf konzentriert hat, beim C4-Modell die statische Zerlegung des Systems zu beschreiben.
Ja, und da kann man sich eben, obwohl ich ein UML-Muffel bin, Gernot, da bediene ich mich gerne dem Sequenzdiagramm, sage ich ehrlich.
Na, da, auch da sind wir uns gut einig. Ja. Ein Sequenzdiagramm in einer relaxten Form, also nicht die harte UML-Form, wo Objektinstanzen miteinander kommunizieren, also Objektinstanzen auch im Sinne Objektorientierung, sondern eher auf einer Softwarekomponenten, Abstraktion, Dinge miteinander kommunizieren, was aber auch wiederum jeder versteht. Also da, na, das ist dann schon nützlich. Aber wie gesagt, das ist halt nicht Kernbestandteil von C4. Und beim Code-Diagramm ist es, glaube ich, nahezu offensichtlich, dass das Bestandteil der ARC42-Bausteinsicht sein könnte. Aber alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben euch gewarnt, eher nicht. Ja, oder eher in Ausnahmefällen, wo ihr sagt, ich habe wirklich komplizierte Konstrukte, die will ich halt auf Low-Level beschreiben. Ja, ich würde das auch lieber dynamisch generieren oder am Ende heutzutage auch die KI fragen, bitte erklär mir hier dieses Code-Konvolut. Möglicherweise ist das dann auch gut genug heute. Gibt's denn noch was außer den 4Cs?
Also wenn man eben auf c4model.com geht, findet man weitere Diagramme etwas unterhalb auf dieser Seite. Und zwar hat er das System Landscape Diagramm noch erwähnt. Wir sind im C4, haben wir eigentlich einen Scope-Imp von einem Software-System. Und wenn man dort etwas rauszoomen möchte, hat er eben das System Landscape Diagramm, wo eben verschiedene Systeme in Zusammenhang miteinander aufgezeigt werden.
Könnte ich so ein System Landscape Diagramm beispielsweise verwenden, um so eine überschaubare Menge an, nennen wir sie mal Self-Contained Systems, in Bezug zu setzen?
Ah, sehr schöner Link, ja, würde ich sagen.
Okay. Und was, also damit habe ich ja jetzt noch eine Abstraktionsebene weiter nach oben, also das wäre dann sozusagen so ein C0.
C0.
Genau. Aber du hast gesagt, es gibt noch welche.
Genau. Und zwar du hast es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, das Dynamic Diagram, wo man eben nicht nur eine statische Sicht hat, sondern eben auch gewisse Abläufe visualisieren kann. Ich nehme an, das ist quasi eine Alternative oder die C4-Antwort auf das Sequenzdiagramm, gehe ich davon aus.
Also in seiner eigenen Dokumentation verweist Simon Brown ja auch an der Stelle und sagt, bedient euch ruhig da der UML. Also er kennt die da und
genau. Und das letzte Diagramm, das dort noch erwähnt ist, ist das Deployment-Diagramm. Das hast du vorhin auch ganz kurz angeschnitten, wo man eben oder wo er versucht mit diesem Deployment-Diagramm, dass man die Container quasi eben auf die Infrastruktur Map. Das heißt zum Beispiel, ich weiß auch nicht, eine Spring Boot App, auf welchem Kubernetes-Cluster läuft sie zum Beispiel?
Ja, er geht da oder schlägt da vor, dass du halt bis auf eine Instanzebene deiner Container runtergehen kannst. Und da könntest du auch in einem Deployment-Diagramm, in einem C4-Deployment-Diagramm, durchaus auch solche Details zeigen. Interessant ist, finde ich, dass er auch da auf die UML verweist. Ja, weil die UML da halt sehr ausgiebig auch Semantik hinter diese Begriffe im UML-Deployment-Diagramm legt. Ne? Und Simon halt einen einfachen Einstieg bereitstellt und sagt, wenn du mehr Details haben willst, dann guck halt in der UML nach. Was ich auch ganz plausibel finde. Also zu sagen so, es gibt halt noch mehr Exaktheit oder auch mehr Details, die man vielleicht darstellen kann, die seine eigene Notation da sehr sparsam lässt und ja, da den Weg offen hält. Ja, jetzt haben wir mal so die Syntax, also das Handwerk von C4 grob angeguckt. Patrick, warum würde ich das denn überhaupt machen wollen? Also was siehst denn du da drin für Vorteile, dass wir jetzt so eine leichtgewichtige UML-Alternative haben?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, oder vielleicht du gemerkt hast, ich bin ein Fan von C4. Weil wenn ich da als Softwarearchitekt in Entwicklungsteams komme, bietet C4 mir sehr einen einfachen, schnellen Einstieg eigentlich in die Visualisierung von der Softwarearchitektur von einem Softwaresystem. Und die Leute sind gewillt, mit dem C4-Modell die Softwarearchitektur zu visualisieren. Und das habe ich auch wirklich so wahrgenommen mit dem C4-Modell, im Gegensatz zu, wenn ich da mit dem grossen UML-Buch komme, ehrlich gesagt. Und ich finde eben, es ist entwicklerfreundlich. Es gibt ein paar einfache, so gleichgewichtige Tools, kommen wir vielleicht später noch darauf zu. Und was ich eben auch ein Vorteil finde, ist diese Durchgängigkeit. Er setzt einen Kontext an den Anfang und dann ist es eben diese hierarchische Darstellung und setzt einen Kontext ins Zentrum und oftmals geht das wie vergessen, wie wir gesagt haben. Genau.
Diese, was du gesagt hast, ne, es ist einfach schneller Einstieg, damit holst du natürlich, also alleine damit holst du natürlich Entwicklungsteams ganz gut ab. Und das, glaube ich, wird vielen Menschen so gehen, die halt mit Klassendiagrammen in ihrer Ausbildung gequält worden sind, die jetzt sagen so, ich brauche was Einfaches, ich hätte gerne was Einfacheres für die Praxis, ja, weil ich dann auch mit einfacheren Notationselementen vielleicht eine höhere Chance habe, dass ich es aktuell halten kann, dass ich es pflegen kann.
Und eben, schlussendlich kann man sagen, oder Simon Brown legt mit C4 den Fokus auf die Visualisierung des Software-Systems und geht weg von irgendeiner Notationsdiskussion, die potenziell auftauchen kann.
Ja, da kann man dann jetzt direkt so eine Brücke schlagen. Es gibt ja nichts nur geschenkt, also nichts hat nur Vorteile. Wir haben im Vorfeld wirklich ein bisschen überlegen müssen, was wir denn so als Nachteile von C4 überhaupt hier ins Feld bringen können, um das ein bisschen ausgewogene Diskussion werden zu lassen. Also die Vorteile finde ich alle bestechend, aber die Nachteile, muss ich zugeben, sind alle nicht wirklich schwerwiegend. Also es sind halt eher so Kleinigkeiten. Das eine Nachteilige ist bestimmt, dass das von einem Menschen kommt und es jetzt nicht irgend so ein Standardisierungsgremium und so ein Metamodell gibt. Das könnte nachteilig für Leute sein, die sagen, ich will formal modellieren. Ja, und dann vielleicht aus meinem Modell auch Code generieren. Menschen oder Organisationen, die sowas wollen, verwenden meiner Ansicht nach sowieso sowas wie UML oder andere formale Modellierungssprachen. Aber naja, C4 bietet das nicht. Ja, und das ist jetzt mal so ein leichter Nachteil. Ein weiterer leichter Nachteil ist, dass C4, also wenn man wirklich die C4 wörtlich nimmt, keine Verhaltensmodellierung enthält. Ne, die hat Simon, ist nicht böse gemeint, aber irgendwie nachträglich dazu gepackt, was total gut passt. Also man kann auf jeden Fall mit C4 und Sequenzdiagrammen, ne, kann man eine genügend Dynamik abbilden. Sowas wie Prozessdiagramme à la BPMN, State Machines, State Charts, die habe ich nicht. Aber wenn ich die brauche, dann kann ich sie mir aus der UML ausleihen. Also deswegen ist das, ja, rein formal ist das bestimmt ein Nachteil von C4, aber in der Praxis spielt das, glaube ich, auch keine Rolle. Und was ebenfalls erstmal nachteilig klingt, aber keine Rolle spielt, ist halt, dass eben C4 sehr abstrakt und sehr High-Level, also mit dem Primärdiagramm daherkommt. Also eigentlich sind es nur ganz, ganz kleine Nachteile und mein Fazit ist, das kann man in der Praxis total gut einsetzen, C4. Und an den Stellen, wo man mehr braucht, ja, dann muss ich sowieso zu anderen Mitteln greifen oder würde auch, hätte auch vorher dann zu anderen Mitteln gegriffen. Und Ja, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt Entwicklungsteam, ich habe vielleicht den Podcast gehört oder kannte das schon vorher und gedacht, Mensch, das ist meine gute Erinnerung, lass uns doch mal C4 ausprobieren. Und ich will das ja nicht mit Stift und Papier machen. Und vielleicht will ich auch nicht nur auf Miro-Boards oder so Concept-Boards, ne, so verteilten Whiteboards arbeiten. Hast du da eine Idee für uns?
Ja, habe ich, ja, definitiv. Und zwar, Simon Brown hat ja das C4-Model, oder ist Erfinder des C4-Model, aber er ist auch der Erfinder von Structurizer. Und Structurizer hat mehrere Bestandteile. Der zentrale Baustein, meiner Meinung nach, ist die sogenannte Structurizer DSL, wo ich eben diese Abstractions zur Verfügung habe und quasi die Elemente aus meiner Softwarearchitektur auf diesen verschiedenen Ebenen deklarieren kann und daraus dann die verschiedenen Diagramme oder die Repräsentationen davon generieren kann. Und da kommt Structurizer eben quasi als Rendering Engine und Visualisierungs UI daher. Das finde ich ein super Thema.
Kann ich mir das sowas so vorstellen wie als eine Art Plant UML für Fortgeschrittene?
Ja, genau. Das kann man eigentlich gut sagen. Einfach, ich sage jetzt mal einfach mit der Semantik schlussendlich von C4. Genau. Man hat alle diese Elemente, die er eben bei C4 postuliert, hat man dort zur Verfügung als DSL.
Habe ich das richtig in Erinnerung, Patrick, dass wir Structurizer kostenfrei probieren können an kleinen Systemen und irgendwann wird es dann kostenpflichtig, wenn ich größere Systeme mache? Ne? Da glaube ich, möchte ein klein bisschen Geld mit verdienen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Nehmen wir mal an, ich will den nicht verwenden. Ja, weil mich jetzt vielleicht weniger die Generierung aus einer DSL interessiert. Ja, also ich könnte ja hergehen und nehme jetzt sowas wie Draw.io oder Diagrams.net als verbreitetes Zeichenwerkzeug. Ja, damit kann ich das machen, aber was gibt's denn vielleicht außer dem, na, also der DSL-Weg und der ganz einfache Draw.io-Weg, ne, noch für Optionen?
Ja, was ich dort festgestellt habe, ist, dass ein Startup sich eben auch C4 sehr cool fand und ein Produkt gemacht hat namens IcePanel, wo man eben C4 eben auch modellieren kann und das dann nicht so, sagt's mal, frei oder nicht zusammenhängend ist wie bei Draw.io, wo man das irgendwie manuell sicherstellen muss, sondern man kann es eben in IcePanel quasi modellieren und hat die Hierarchie trotzdem sichergestellt. Und das lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen.
Ja, auch das verlinken wir. Wir haben beide im Vorfeld, im Vorgespräch mal unseren Enterprise Architect, also dieses vermutlich relativ bekannte Modellierungswerkzeug gestartet und auch da könnte ich C4 modellieren. Ja, auch da sind kommerzielle Hersteller auf dieses einfache Modell aufgesprungen. Also, na, das heißt, auch da, glaube ich, können wir schon das Fazit ziehen, dass C4 so pragmatisch ist, dass es eben auch umgesetzt, also dass Entwicklungsteams auch umsetzen können, außerhalb von Bleistift und Papier. Ja, lass uns doch ein kleines Fazit versuchen. Also ihr habt in der letzten halben Stunde gemerkt, wir finden das gut. Wir würden empfehlen, dass ihr das mal probiert. Das ist eine praktische Notation. Ich bin ja ein bisschen mit der ACT42-Brille hier im Podcast und auch da bin ich der Meinung, das passt wirklich, wirklich gut zusammen. Also wenn ihr eure Querschnittskonzepte, eure ADRs und was ihr sonst noch aus so ACT42 verwendet, na, das könnt ihr wirklich sehr, sehr gut mit der C4-Notation kombinieren. Also von daher ist das ein prima Match.
100%, also kann ich nur sehe ich 100% gleich. Also für mich ACT42, C4 und vielleicht noch mit Documentation as Code kommt man zu einer perfekten Software-Architektur-Dokumentation.
Ja, und nein, Simon Brown hat uns nicht gebeten, eine Werbeveranstaltung für C4 zu machen. Ich finde ja Dinge nützlich und erzähle auch gerne über Dinge, die mir im praktischen Projektleben helfen. Ne? Und da habe ich wirklich den Eindruck, das ist so. Also von daher nur eine Empfehlung, probiert's einfach mal aus. Wir verlinken die Beispiele von Simon Brown selbst, also vom Erfinder. Und ich fand die sehr instruktiv, also viel besser auf die Beispiele gucken, als jetzt versuchen, ein Manual zu lesen. Ja, Patrick, vielen Dank, dass wir über dieses spannende Thema plaudern konnten. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, danke fürs Dabeisein. Und bis bald. Tschüss.